Seit den Zeiten, als die 20-Uhr-Tagesschau noch eine Institution war, haben die deutschen Medien viel an Glaubwürdigkeit verloren. Und um ehrlich zu sein, wir von der Nahbetrachtung bedauern das.
Es ist notwendig geworden, genau hinzuschauen, was sich bei den Medien in Deutschland verändert hat. Medien sind zwar mehr geworden, sie sind schneller geworden, sie sind wirtschaftlich allerdings auch ärmer geworden. Und das gilt leider auch für den Inhalt.
Der Blick hinter Kamera und Mikrofon mit Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschert.
Und natürlich Diplompsychologin Maria-Christina MC Nimmerfroh.
Beim Thema Medien gibt es ja nicht nur viele Meinungen, sondern auch unglaublich viel Vermutungswissen. Jeder behauptet, es gäbe zu viel oder zu wenig von bestimmten Themen oder Medien machten zu viel oder zu wenig Meinungen oder vielleicht sogar Manipulation ist einer der Kritikpunkte. Tom, aus deiner Sicht, was ist das Hauptproblem der sogenannten klassischen Medien in Deutschland?
Das Hauptproblem der sogenannten klassischen Medien in Deutschland ist ganz klar der Vertrauensverlust, den sie in den letzten Jahren erlitten haben, den sie aber auch mit zu verantworten haben. Also da ist vieles schiefgelaufen und man kann sich zwar manchmal bei der Medienkritik, die öffentlich geäußert wird, nur noch die Haare raufen, wie sie formuliert ist. Aber im Kern muss man feststellen, beispielsweise auch öffentlich-rechtliche Programme haben nicht mehr die Qualität, die sie einst mal hatten. Und daran müssen wir sie messen.
Ja, wir hatten doch aber früher schon oft die Diskussion darüber, dass Medien gefärbt sind. Ich bin in Nordrhein-Westfalen groß geworden, der WDR hieß nur Rotfunk. Es war allgemein bekannt, Bayerische Rundfunk, dass er nur die SPD-Regierung unterstützt hat, die auch in SPD-Land NRW für Jahrzehnte regiert hat.
Ja, und der Bayerische Rundfunk galt als konservativ, ne, oder als CDU, CSU-nah. Ja, das ist aber auch, glaube ich, durchs Grundgesetz entsprechend gedeckt. Medien müssen zwar bei den Nachrichten entsprechend neutral sein, aber sie dürfen natürlich in den Kommentaren und Meinungsformaten durchaus gefärbt sein.
Ja, aber was ist denn jetzt der Unterschied zu heute? Vom Rotfunk zu der Kritik, die heute so massiv geäußert wird?
Ja, ich denke, dass wir früher eine andere Diskussionskultur hatten. Das können wir in unserer Gesellschaft auch beobachten. Das bedeutet, wir haben sehr häufig heute, nennen wir es ruhig mal unter diesem Schlagwort Cancel Culture, ja, dass man sagt, jemand, der nicht der Meinung meiner Blase ist, den blockiere ich oder mit dem rede ich nicht mehr, weil der vertritt die falsche Ansicht. Und das führt natürlich nicht mehr nur zur Stärkung der eigenen Position in der eigenen Bubble, sondern das führt vor allen Dingen dazu, dass andere Menschen sich ausgeschlossen fühlen, wo die sagen, wieso, ich bin durchaus diskussionsbereit über meine Positionen, aber wenn du mich jetzt ausgrenzt oder cancelst, wie es neuerdings so schön heißt, dann, ja gut, dann mache ich halt mein eigenes Ding. Und das hat sich natürlich auch in den Medien entsprechend durchgesetzt. Ich habe ja viele Jahre auch in der Politikredaktion gearbeitet, bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Und ich muss sagen, wir hatten da wirklich das komplette demokratische Spektrum vertreten. Man hat hart diskutiert, aber man hat auch respektiert, dass jemand eine andere Meinung oder eine andere politische Grundhaltung hat. Und ich habe das Gefühl, dass das immer mehr abhanden kommt. Und dann kommt leider dieser unschöne Begriff Haltungsjournalismus immer mehr in den Vordergrund.
Also das ist auch etwas, was ich meine als Hörerin festzustellen, dass die Haltung und Meinung der Journalistinnen und Journalisten eine größere Rolle spielt. Ich habe selber ja meine Zeit als Lehrmädchen beim Rundfunk begonnen und mir ist was anderes beigebracht worden. Also ich höre heute Formulierungen, die mir damals auch genau in dieser Form mein Chef vom Dienst rausgestrichen hat.
Beispielsweise
Isolations- und Einzelhaft.
Wir müssen vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, die noch nicht 30 Folgen von uns gehört haben, müssen wir kurz sagen, MC hat früher mal als Gerichtsreporterin gearbeitet.
Das habe ich sehr gerne getan. Und jetzt kommt auch das Beispiel, was vollkommen echt ist. Ich musste mal einen Beitrag neu sprechen als sehr junge Journalistin. Deswegen bleibt einem das so ins Gedächtnis, weil das damals noch so aufwendig war. Wegen der Verwendung des Begriffs Isolationshaft. Wir reden hier über einen demokratischen Staat. Wir reden über Deutschland, wo Menschen auch schon mal alleine in einer Zelle sein müssen aufgrund einer Vollzugsanordnung. Und das ist dann eine Einzelhaft. Und der Kampfbegriff derjenigen, die das zu Recht oder zu Unrecht kritisieren, ist dann isolationshaft. Und ich musste nochmal antreten, weil ich diesen Begriff, damals ging es um eine Angehörige der Roten Armee-Fraktion, verwandt hatte. Und eigentlich wäre der juristisch neutrale und auch sachlich richtige Begriff die Einzelhaft gewesen. Und jetzt kann man sagen, naja, wo ist jetzt der große Unterschied?
Nee, das macht schon einen Unterschied.
Also heute höre ich diesen Begriff und da ich mich so gut an meinen eigenen Beitrag erinnere, fällt mir das natürlich jedes Mal auf und bei vielen anderen Sachen auch.
Ja, und das ist genau der Punkt, wo man sagt, da muss die Nachrichtensprache sehr präzise sein. Also ich habe ja selber auch mal 5 Jahre lang in einer Fernsehnachrichtenredaktion gearbeitet bei RTL Aktuell und war auch bei einem ARD-Sender mal in der Ausbildungskommission für Nachrichten, habe dort auch das Assessment gemacht. Und da haben wir zum Beispiel solche Dinge wie gentechnisch manipuliert. Das ist so etwas, das ist im Alltag ist das wunderbar drin. In der Nachrichtensprache muss man aber unterscheiden zwischen gentechnisch manipuliert, das ist die Sprache der Kritiker, gentechnisch optimiert, das ist die Sprache der Industrie, die Gentechnik einsetzt. Und in der Nachrichtensprache müsste es eigentlich lauten, gentechnisch veränderte Lebensmittel. Und das ist halt so ein Punkt, wo man sagen kann, das sind so Kleinigkeiten. Da kommt gewissermaßen die Haltung schon durch, die man persönlich hat oder von der man meint, dass sie von den Hörern und Zuschauern entsprechend erwartet wird. Und das ist dann etwas, wo ich sage, man kann sich als Redaktion sehr wohl durchaus positionieren.
Im Kommentar.
Im Kommentar, im Meinungsbeitrag, in der Glosse, in der Satire, selbstverständlich, aber auch im sogenannten Leitartikel. Ja, sowas Ähnliches gibt es ja auch im Hörfunk und Fernsehen. Und das ist manchmal auch so ein interessanter Punkt. Die Tagesschau bzw. ARD hat vor einigen Jahren den Begriff Kommentar abgeschafft. Das heißt jetzt Meinung. Das liegt auch daran, dass im Internet alles Kommentar heißt. Also man kann alles kommentieren, aber im journalistischen Sinne ist das kein Kommentar als solches. Und da gibt's halt den Unterschied zwischen Kommentar und Leitartikel. Kommentar ist die Einzelmeinung einer Redakteurin oder eines Redakteurs und der Leitartikel ist die Hausmeinung. Das heißt also, der wird in der Regel dann von einem leitenden Redakteur oder der Chefredaktion geschrieben, weil man dann auch weiß, das ist die Richtung, in die das Medium geht und nicht der einzelne Redakteur.
Das heißt aber auch, sowohl früher als auch heute, ich kenne das auch aus der juristischen Sicht, die ich ja begleiten durfte, Medien sind Tendenzbetriebe. Das heißt, wenn Medien wie die Frankfurter Rundschau eben zum Beispiel eine Tendenz des Hauses festlegen oder andere Medien, die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder welche Medien auch immer, dann wirkt sich diese Tendenz sogar arbeitsrechtlich aus auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, der neutrale und objektive Anspruch wird ummantelt oder begleitet von einer Tendenz des Mediums, die in der Regel auch sehr transparent gemacht wird. Also wer jetzt die Frankfurter Rundschau liest, erwartet jetzt keine stramm konservative CSU-Meinung. Also das wussten Leserinnen und Leser schon sehr lange Zeit und manchmal hofft man, dass sie es heute auch noch wissen.
Aber das ist der Punkt. Du sagst gerade, sie wussten das schon eine lange Zeit. Wenn ich das heutzutage bei Studierenden abfrage, dann kommen tatsächlich auch so Aussagen, dass die Taz, also das, wo unsere Generation jetzt sagt, linksalternative Tageszeitung, ja, die wird beispielsweise einem konservativen Spektrum zugeordnet, ja. Oder dass man RTL für einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender hält. Das sind natürlich so Dinge, wo man sagt, okay, sind das jetzt hier Ausreißer in der Einzelmeinung oder ist das schon generell ein Problem? Und ja?
Also ich vermute, das ist einfach Sozialisierungseffekte aufgrund des veränderten Medienkonsums. Sind, das ist jetzt die abstrakte Formulierung, platterweise sind diese Informationen, die wir jetzt gerade geteilt haben, ich habe das von meinen Eltern erfahren, ja, weil die selber Tageszeitungskonsumenten waren, verschiedene Medien konsumiert haben und auch eine politische Haltung hatten und deswegen über den WDR geschimpft haben zum Beispiel. Und ich glaube, dass diese Gespräche über Medien und diese Reflexion auch mit einer gewissen Distanz heute nicht mehr stattfindet, weil Medienkonsum einfach durch die sich auf zwei Arten verändert hat. Zum einen durch die Extremvielfalt. Als große Verfechterin der Pressefreiheit finde ich das erstmal gut. Und der zweite Aspekt, der eine Rolle spielt, ist der oberflächlichere Medienkonsum, der verwaschen wird eben durch veränderte Darreichungsformen. Da komme ich gleich noch aus der psychologischen Sicht drauf.
Wunderbar, weil das ist nämlich das, wo es mir aus journalistischer Sicht immer die Hutschnur nach oben schießt. Weil wir konsumieren Medien übers Handy in der Regel und dann wird hier gesurft und da gesurft, im Bus, in der Straßenbahn, in der Wachte, im Wartezimmer, wie auch immer. Und man hat so den Eindruck, man hat den ganzen Tag Informationen aufgenommen, hat man aber nicht. Man war in der Regel oberflächlich unterwegs. Wenn Sie sich mal die Verweildauer auf den einzelnen Seiten oder Screenshots anschauen, dann werden Sie feststellen, so tief geht das da nicht. Und wenn man dann abends nach Hause kommt und hat eigentlich dort erst die Zeit, mal vernünftig Medien konzentriert zu konsumieren. Und da reden wir nicht über Medien, dass man sagt, Instagram ist ein Medium oder TikTok ist ein Medium. Das sind Vertriebskanäle. Ja, das sind Algorithmen, die das bestimmen. Wenn Sie so wollen, Taschenrechner, die Ihnen die Inhalte vorgeben. Und wenn Sie sich dann beispielsweise einem Medium konzentriert zuwenden, nehmen wir mal an, spiegel.de. ja, dann ist das ein kuratiertes Medium. Und da sage ich, da sind wir in wirklich im Medienkonsum und nicht einfach nur in Vertriebskanälen unterwegs. Und wenn mir jemand erzählt, ja, ich lasse mir immer von Google News, lasse ich mir da die Nachrichten zusammenstellen. Ja, das kann man mal machen, aber im Endeffekt hat Google News nicht den Anspruch, uns ausgewogen zu informieren, sondern die gucken nur drauf, wo ist die Verweildauer am längsten, weil die haben ein ganz anderes Ziel, nämlich einen möglichst lange in diesem Loop drin zu halten. Und das ist dann das Problem, wo ich dann auch meinen Studierenden immer sage, sie geben mir im Endeffekt ihr Gehirn an Taschenrechner ab, weil nichts anderes ist das, was Google da macht, nämlich mit einem Algorithmus festzulegen, welche Inhalte man hat und nicht mit politisch geprägten Menschen, wie das in Redaktionen eigentlich der Fall sein sollte.
Jetzt haben wir natürlich schon eine breite Kerbe geschlagen in Richtung Medienkompetenz und interessanterweise ist natürlich gerade diese fehlende Medienkompetenz, ich glaube, das können wir für heute feststellen, ein Grund für den Glaubwürdigkeitsverlust. Denn eigentlich würde man ja sagen, na, wenn jemand weniger Ahnung hat, ist er naiver ein Stück weit, aber dummerweise eben durch die Vielfalt der Medien und eben durch die große Konkurrenz der sozialen Medien führt das eben zu einer Nichtinformiertheit im Ergebnis.
Genau, weil sie nämlich nicht mehr unterscheiden können, was hat ein ausgebildeter Journalist, der an der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da jetzt ins Netz gestellt und was hat Mandy aus Paderborn gepostet und beides ist technisch gleichberechtigt im Netz.
Ja, und dazu kommt noch das Problem, womit wir angefangen haben, nämlich, dass gestandene Journalisten Fehler machen, dass Haltungsjournalismus in vielen Redaktionen zugenommen hat und was eben auch dazu führt, dass sich Menschen im Ganzen bestimmten Mediengruppen ablehnend gegenüberstehen und sagen, nee, ich möchte auf diese Weise nicht bekehrt oder möchte nicht auf diese Weise instruiert werden zu einem bestimmten Verhalten oder zu einer bestimmten Geisteshaltung.
Aber genau das ist der Punkt, weil natürlich viele Redakteurinnen und Redakteure sagen, wir müssen mit einer gewissen Haltung, müssen wir doch Position beziehen, wir sind doch zur Willensbildung in Deutschland sind wir doch per Grundgesetz verpflichtet. Das ist zwar im Grunde genommen richtig, man darf es aber nicht übertreiben, indem man sich sozusagen blind macht für berechtigte Kritik. Und ich beschließe es jetzt einfach mal. MC verrät Ihnen jetzt mal was aus dem Insider. Und zwar ist Folgendes. MC hat ja zur letzten Generation geforscht und war eine Zeit lang mehr oder weniger jede Woche 2-3 Mal in irgendwelchen Fernseh- und Radioformaten zu hören. Und wann immer man MC eingeladen hat, gab es anschließend auch Shitstorm gegenüber der Redaktion. Ja, dass also sozusagen Aktivisten sich die Redaktion vorgenommen haben und haben dann gesagt, wie kann es denn sein, dass sie jemanden wie MC da überhaupt oder für die Nicht-MCer, die Maria Christina Nimmerfroh, ja, da als Expertin zu Wort kommen lassen. Gib uns da doch mal bitte einen Einblick, aber ohne die Redaktion jetzt auch zu bashen, bitte.
Ja, also es gibt zwei Effekte. Zum einen haben die Redaktionen eben Zuschriften von Hörerinnen und Hörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern bekommen, die extrem kritisch waren bis hin zur Abwertung. Ja, also wo man sagt, so jemand darf ja eigentlich gar nicht in dem Sender oder in der...
Warum eigentlich? Warum bist du so jemand?
Ich bin so jemand, weil es zu der Zeit, als die letzte Generation extrem populär war, indem sie ständig in den Medien waren mit bestimmten Aktivitäten, es sehr viele Menschen gab und ich habe das ja dann auch tatsächlich in der Rezeption untersucht, die sich mit den konkreten Handlungen dieser Organisation wenig beschäftigt haben, aber dem zugrunde liegenden geistigen Idee des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes verbunden gefühlt haben. Und dann in einer sehr, ich sag mal, sehr, sehr groben Haltung gesagt haben, das ist etwas, dem viele Menschen zustimmen können. Also ist jemand, der sich nicht nur in diesem Sinne äußert, sondern auch mal genau guckt, wie arbeitet die Organisation, wie gehen die miteinander um, der muss dann abgelehnt werden. Also eine Projektion des eigenen Bedürfnisses nach mehr Klimaschutz in unserer Gesellschaft, das ist ja durchaus eine veritable Meinung, diese Einstellung wurde projiziert auf jemanden wie mich, der diese Organisation in einzelnen Teilen auch sehr kritisch gesehen hat.
Also für mich ist das auf der einen Seite der Hilfeschrei nach Orientierung und auf der anderen Seite aber auch ein Beweis für eine unfassbare Dummheit, weil man hier Dinge miteinander verbindet, die so gar nichts miteinander zu tun haben. Also wenn ich eine Wissenschaftlerin oder jemand, der wissenschaftlich forscht, dadurch dadurch diskreditiere, dass sie Mitglied der FDP ist, ja, wobei du ja noch nicht mal Mandatsträgerin bist, also dass man allein durch eine Parteimitglied, und da reden wir über die FDP, also ich meine, die, ja, mitten im demokratischen Spektrum, das kann man jetzt gut finden oder nicht, ja, ob man in dieser Partei ist oder nicht, aber das darf kein Kriterium sein, wissenschaftliche Arbeit und dadurch auch die, die Person, die sie vertritt, entsprechend zu diskreditieren.
Also es hat ja noch größere Wellen geschlagen, also um das Bild abzurunden, meine Parteimitgliedschaft und auch mein gesellschaftliches Engagement, was für mich persönlich wichtig ist, hat mit meiner beruflichen Tätigkeit nichts zu tun. Also ich bin in der
Aber
Lage,
mit dir als Person.
Also mit mir, es ist in meiner Person verankert und auf der anderen Seite hat mein gesellschaftliches Engagement, was schon viele Jahrzehnte alt ist, mir auch geholfen, diese Organisation besser zu verstehen. Ich kenne mich mit Finanzierungen aus, mit Vorständen, mit Satzungen, mit Verfasstheit und so weiter. Also das ist eher noch hilfreich gewesen, um sich in diese sehr komplexe Thematik einzuarbeiten. Das Ganze hat Blüten in folgende Richtung geschlagen. Auf der einen Seite bin ich sehr stark angegangen worden von Menschen, die sich dieser Szene oder dieser Gedankenwelt des Klimaschutzes, der Klimaschutzorganisation zugehörig fühlten. Aber auch von der anderen Seite, die gesagt haben, nein, so jemand ist viel zu links, der darf nicht auch noch in den Medien auftreten. Also es ist so irre, wie sich das anhört. Ich bin geführt worden auf Listen, auf ÖRR-Watchblocks, dass ich da angeblich nicht mehr auftreten darf, weil ich eben Parteimitglied bin und da solche Leute dürfen ja gar nicht irgendwie vors Mikrofon. Also es wird immer kurioser und immer unangenehmer und dazu kommt noch, um das nochmal auf der Medienseite auf die Spitze zu treiben, die letzte Generation hat auch nachweislich, mir liegen die Unterlagen vor, mich versucht bei Journalistinnen und Journalisten anzuschwärzen, um zu sagen, ja mit
zum Teil aber auch mit Erfolg, ne?
Zum Teil auch mit Erfolg. Also da haben dann Redaktionen mich nicht angefragt, wobei es jetzt nicht darum geht, wie oft mich ein Journalist anruft.
Nein, natürlich nicht. Aber für diejenigen von Ihnen, für die es vielleicht hier ein bisschen unfassbar klingt, was MC hier erzählt, also in einem Falle kenne ich tatsächlich auch Mitarbeitende aus einer dieser Redaktionen, die sich genauso verhalten hat, wie MC das hier gerade geschildert hat. Und ich verbürge mich dafür, dass das, was sie gerade gesagt hat, wirklich den Tatsachen entspricht.
Also ich habe sehr kuriose Rückmeldungen bekommen aus Redaktionen. Kurios im Sinne von, dass mir Journalistinnen und Journalisten in kleiner Zahl, muss man dazu sagen, völlig ungefragt ihre eigene Meinung zum Klimaschutz präsentiert haben. Wo ich dachte, naja, also ich unterhalte mich da gerne beim Kaffee drüber und wenn da irgendwie Bedarf besteht. Aber wenn jemand ein Gespräch beginnt mit dem Hinweis darauf, dass man selber die Ziele der Organisation teile und arbeitet bei einem großen Medium, dann hat mich das irritiert. Ja, und das ist in kleiner Zahl vorgekommen und meine Ansicht über das journalistische Wirken, wir haben ja auch schon vorher und lange und selber intensive Kontakte, hat sich durch diese Expertentätigkeit in diesem Zusammenhang tatsächlich verändert und zwar nicht zum Positiven.
Ja, und das ist natürlich auch so ein Punkt. Es gibt sogar auch einen Screenshot, den MC mir auch mal gezeigt hat, wo tatsächlich innerhalb der letzten Generation der Satz fällt, in einer Mail war es, glaube ich, ne? Wir haben jetzt auch jemanden im Hauptstadtstudio. Ja, also das muss man sich mal, klar, dass jemand, der mit der PR nicht so erfahren ist, aber eigentlich agitativ einen ganz guten Job macht, dass die sagen, wir haben jetzt sozusagen einen im Hauptstadtstudio, das darf man natürlich jetzt nicht überbewerten, wie das hier formuliert wurde, aber das zeigt natürlich schon, dass hier sehr genau drauf geachtet wird, wo sitzen die Sympathisanten und wir haben zum Beispiel auch festgestellt, dass, ich glaube, ZDF war es und Süddeutsche Zeitung, dass man manchmal sagt, also zwischen den Pressetexten der
DPA,
Entschuldigung, also
die Süddeutsche.
Also Süddeutsche nicht, also okay, also ich wiederhole hier, Süddeutsche war es nicht, habe ich falsch im Kopf gehabt, aber ZDF war richtig. Ne?
ZDF ist richtig.
MC nickt gerade, das können Sie gerade nicht hören. Also MC hat genickt bei ZDF und sie nickt oder ergänzt bei DPA, also Deutsche Presseagentur, die Nachrichtenagentur in Deutschland, von der man sagt, dass sie die größte Reichweite hat in alle relevanten Medien hinein. Und das zeigt natürlich auch, dass da ein gewisser Haltungsjournalismus kommt. Und Journalismus mit Haltung ist grundsätzlich gut, aber Haltungsjournalismus definitiv nicht. Erklär uns den Unterschied.
Also zum einen, um das zu präzisieren, wir haben in der Forschungsgruppe uns die Pressemitteilung der letzten Generation angeguckt. Die sind ja transparent, die werden veröffentlicht und haben daraufhin die Medienrezeption untersucht. Ja, wie wurden die wie aufgenommen? Und dabei kam unter anderem eben raus, dass es Medien gibt, die dazu neigen, extrem unkritisch und zum Teil Wort für Wort und ohne vielleicht auch das eine oder andere Mal zu überprüfen, das zu übernehmen. Und wenn man dann im Thema drin ist, dann fallen einem natürlich solche Differenzen deutlicher auf, als wenn man das nur im Vorbeigehen in irgendeiner Form wahrnimmt. Und die eigene Position, die Journalistinnen und Journalisten zu Themen haben, ist natürlich wichtig, um überhaupt ein Thema greifen zu können. Aber im Ergebnis, im Beitrag, im Artikel oder in anderer Formation muss eben deutlich werden, dass eine Distanz besteht. Dass eine Distanz besteht und man auch in der Lage ist, einen Sachverhalt von mehreren Seiten zu sehen unter Nicht-Berücksichtigung seiner eigenen Haltung. Und das scheint mir in dem einen oder anderen Punkt schwierig. Es ist völlig in Ordnung, wenn man mit Journalistinnen und Journalisten, ich habe auch viel mit audiovisuellen Medien zu tun gehabt, das zieht sich ja manchmal so ein Dreh, dann unterhält man sich natürlich vor und nachher, wer kommt mit dem Auto, wer fährt lieber Fahrrad und solche Geschichten. Das ist völlig unproblematisch. Also jeder seinen Lebensstil so pflegen, wie er oder sie das für richtig hält. Aber ich merke das auch heute bei Medienkonsum immer mal wieder, mindestens so zweimal die Woche, dass ich denke, das ist zu viel an eigener Meinung, die in die Auswahl der Gesprächspartner, in die Auswahl der Themen und in die Formulierungen mit eingeflossen ist.
Ja, also ich gebe Ihnen mein Wort, ich bin in 12 Jahren, wo ich in der ARD gearbeitet habe und auch politische Kommentare geschrieben und auch selber vertont habe, bin ich nicht ein einziges Mal zensiert worden. Also, dass man mir gesagt hat, ist ja nett, dass du diese Meinung hast, wir hätten es von dir aber gerne anders. Und da hat man es sogar schon gemacht, dass man seine Kommentare einem Kollegen, der komplett anderer Meinung war, vorgelegt hat und hat gesagt, hier, guck mal drüber, ob ich was übersehen hat. Ja, und dann hat er natürlich auch mal geschäumt und dann gab es auch mal eine heftige Diskussion, aber dann wusste ich genau, okay, ich liege richtig oder aber ich habe tatsächlich was übersehen und war dann dem Kollegen auch dankbar. Das heißt also, da hat ein Diskurs stattgefunden. Wenn ich jetzt Kontakt zu solchen Redaktionen oder vergleichbaren Redaktionen in anderen Sendern habe, dann stelle ich fest, das gibt es nicht mehr, sondern es wird schon erwartet, dass man eine gewisse Meinung vertritt und das macht mir insofern natürlich auch Angst, weil dann werden, wie ich finde, ein eigentlich ganz gutes System wird da sozusagen diskreditiert durch das Verhalten der eigenen redaktionellen Mitarbeiter.
Aus psychologischer Sicht müssen Journalistinnen und Journalisten und andere Berufsgruppen, die eben mit solchen Aspekten zu tun haben, müssen einen natürlichen psychologischen Mechanismus überwinden, nämlich den der selektiven Wahrnehmung. Ich habe selber dazu geforscht, vor langer Zeit war ein Teil meiner eigenen Abschlussarbeit, in dem wir Menschen nach ihrer politischen Haltung gefragt haben in einer Befragung und haben ihnen diesmal wirklich manipulierte Zeitungsartikel vorgelegt. Und die Zeitungsartikel waren so konzipiert, dass sie die Artikel waren, weiß ich nicht, so 30 Zeilen ungefähr lang und es war nur jeweils der letzte Satz ausgetauscht. Und der letzte Satz passte entweder zur vorher geäußerten Haltung oder passte eben nicht. Ja? Also sie waren in diesem Sinne manipuliert. Und das Ergebnis, und ich wusste, dass es in der Literatur so oft beschrieben wird, das hat mich aber trotzdem überrascht. Wir haben dann die Leute gefragt, wie glaubwürdig fanden sie den Artikel, wie gut fanden sie den geschrieben, war der sorgfältig recherchiert? Und wie gesagt, 95% des Textes waren absolut gleich, ich habe jeden selbst geschrieben, nur der letzte Satz war ausgetauscht. Wenn der Artikel der eigenen Meinung widersprochen hat, wurde der in Grund und Boden kritisiert. Ne? Unglaubwürdig, schlecht recherchiert, Autor hat das nicht gut beschrieben, nicht gut erklärt etc. Wenn aber der letzte Satz der eigenen politischen Haltung entsprach, war natürlich das Ergebnis total umgekehrt. Das ist menschlich verständlich und wundert uns nicht bei, ich sag mal so 0815 Medienkonsumenten. Das war auch übrigens aus einer Zeit, in der soziale Medien noch nicht sehr prominent waren. Und genau diesen Mechanismus, der erstmal, ich sag mal, psychologisch natürlich ist, den müssen sich Menschen, die viel mit Nachrichten, mit Faktenbewertung etc. zu tun haben, den muss man aktiv abtrainieren.
Das ist der Punkt und man muss vor allen Dingen auch immer hinterfragen, wer ist eigentlich das Medium oder was ist das für ein Medium, was ich hier gerade konsumiere. Zum Beispiel, wenn ich mir ein Hörbuch bestelle oder mir was aufs elektronische Lesegerät lade als Buch, dann schaue ich, bevor ich es kaufe, auch immer nach der Autorin oder dem Autoren im Netz und checke die mal so. Wo kommen die her? Was haben die für einen Hintergrund? Und es ist nämlich so, dass auch mir beispielsweise durch einen großen Versandhändler auch Schwurbelzeugs angeboten wird, weil sich das offenbar gut verkauft und weil das offenbar Schwurbelzeugs zu einem politischen Thema ist, nach dem ich gerade gesucht habe. Und nach dem Motto, Kunden, die Schwurbel 1 kauften, kaufen auch Schwurbel 2, wird einem das dann vorgeschlagen. Und dann möchte ich natürlich vorher auch wissen, wer sind die Autorinnen und Autoren. Da haben mich Studierende drauf gebracht, wo mir jemand sagte, ja, ich informiere mich sehr über Politik. Und dann nannte er mir irgendeinen Podcaster beispielsweise. Und dann habe ich gefragt, wer ist denn das? Wo kommt der her? Der ist ein Journalist. Der ist, ja, aber wo arbeitet der denn? Was hat der für einen Hintergrund? Ja, wusste er nicht. Und dann haben wir uns das mal angeschaut. Und dann stellte sich raus, das ist so ein Rechtsschwurbler. So, also wirklich von der übelsten Sorte. Und der Podcast selber hörte sich eigentlich ganz vernünftig an. Und das sind dann so Dinge, wo ich mir sage, ja, du kannst das ja hören, aber da musst du auch wissen, wer der Absender ist und was seine Intention ist. Und da hilft uns zum Beispiel das Impressum weiter. Und wenn man dann mal auch bei Studierenden fragt, was ist denn so ein Impressum? Ja, weiß ich nicht. Ja, so in dem Impressum, da stehen halt alle relevanten und gesetzlich vorgeschriebenen Angaben drin. Also wer ist redaktionell verantwortlich, wer ist der Verlag? Da kann man natürlich da nochmal mit ein paar Klicks recherchieren. Was hat der Verlag sonst so für ein Programm? Und da gibt es natürlich durchaus einen Unterschied zwischen jetzt beispielsweise dem Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder dem Kopp-Verlag beispielsweise, ja. Und da muss man sagen, okay, das eine ist halt durchaus seriös und das andere ist halt durchaus, nennen wir es mal, unseriös, ja. Und so kann ich das entsprechend einschätzen. Und so bin ich zum Beispiel auf ein Medium gestoßen. Moment, ich habe es mir hier hingelegt. Wo habe ich es denn? Und zwar heißt das Medium Apolut.net. So, Apolut.net ist mir so bislang erstmal unbekannt gewesen. Aber es hat zum Beispiel im Impressum keinen redaktionell Verantwortlichen stehen. Also da steht kein Name einer Chefredakteurin oder eines Chefredakteurs. Da steht nur eine allgemeine Redaktion@Adresse drin. Und wir sehen, dass das Medium auf Zypern gelistet ist mit einem deutschsprachigen Angebot. Und das sind dann zum Beispiel, das ist noch kein Beweis, aber es ist zumindest mal ein Anhaltspunkt, dass man sagt, bevor ich da jetzt sozusagen meine Primärquelle draus mache, schaue ich mir das vielleicht mal etwas genauer an und recherchiere mal ein wenig. Und dann kommt man dahinter, dass da zum Beispiel Ken Jebsen hintersteckt, der früher mit KenFM auf YouTube so lange Inhalte verbreitet hat, bis er dann entsprechend gesperrt wurde. Und dann kann ich dieses Medium auch schon etwas anders einschätzen. Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel nicht wissen, wer ist eigentlich Maria-Christina Nimmerfroh oder wer ist Tom Buschert, dann geben Sie die Namen mal irgendwo in der Suchmaschine ein und dann finden Sie schon ein paar Hintergründe und dann werden Sie feststellen, wie wir so drauf sind und wie wir unterwegs sind. Und im Zweifelsfall, in unser beider Fällen, hilft Ihnen da zum Beispiel sogar Wikipedia ein bisschen weiter.
Aber das Problem kommt ja auch daher, dass viele eben sagen, ja, apolut.net ist das, glaube ich. Ja, das ist eine ganz spannende Quelle, weil die Themen aufgreifen, die mich einfach interessieren.
Und vor allen Dingen anders aufgreifen, als normale Medien das tun, ne?
Eben.
Und das wirkt dann besonders, ne?
Genau, das ist diese oppositionelle Haltung. Und dann ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Wenn man generell der Ansicht ist, das geht ja oft einher auch mit einer großen Staatsskepsis, dass den Medien, denen ja dann auch bestimmte Attribute zugeführt werden, ich wiederhole die jetzt nicht alle, wir können sie alle, dass denen generell nicht zu trauen ist. Und dann komme ich natürlich, auch wenn ich solche Personen im Umfeld habe, in eine ganz schwierige Situation, weil die natürlich sagen, ja, aber das sind ja dann, ich nehme mal eine Gegenposition, das sind ja Menschen, die müssen ja nach Zypern gehen und dort Radio machen oder dort online Medien machen, denn die dürften das ja hier nicht, wir haben hier ja und so weiter.
Also Faustregel ist immer, solange Sie in Deutschland, ohne in den Knast zu kommen, sagen dürfen, wir leben in einer Diktatur, leben Sie nicht in einer Diktatur, weil keine Diktatur hat ein Interesse daran, dass man sie Diktatur nennt. Der Demokratie ist es fast egal.
Also wir haben natürlich auf der journalistischen Ebene, und wir haben es in der Anmoderation hier kurz erwähnt, das Problem der extrem großen Konkurrenz, vor allem auch durch soziale Medien, das veränderte Nutzungsverhalten, was unter anderem auch zu sehr großen wirtschaftlichen Problemen letztendlich führt. Also Medien verschweigen das immer so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen auch aus Scham oder weil Medienhäuser damit auch nicht mit ihrer eigenen schwierigen wirtschaftlichen Situation hausieren gehen wollen. Aber wie in den meisten Haushalten gibt es keine abonnierte Tageszeitung mehr. Das heißt, die Kohle dafür fehlt auch. Als Werbeträger spielen Printmedien eine geringere Rolle. Das Werbebudget muss sich auf viel mehr Medien verteilen. Die sind auch schlicht wirtschaftlich in einer extrem schwierigen Situation, was natürlich dann im Ergebnis auch heißt, dass ein Journalistin, eine Journalist zum Beispiel im Lokalen viel mehr Themen bearbeiten muss, viel mehr Texte liefern muss, viel mehr Termine machen muss, als vielleicht noch vor ein paar Jahren.
Ja, dazu kommt aber auch, dass natürlich ein lustiges Eichhörnchen Pärchen, das vom Baum purzelt, viel mehr Klicks verursacht als ein Hintergrundartikel über die Lage im Nahen Osten. Und das führt natürlich dazu, dass wenn Medien dazu verflucht sind, Reichweite, Reichweite, Reichweite zu kriegen, dass die Qualität letztlich auf der Strecke bleibt. Und das ist die ganz, ganz große Fehleinschätzung, die man Ende der 90er Jahre bei den Zeitungsverlagen gemacht hat, dass man gesagt hat, wir stellen einen Großteil unserer Inhalte kostenlos zur Verfügung, den Rest machen wir über die Werbung, das wird schon funktionieren. Es funktioniert eben nicht. Ja. Und sie haben in Deutschland per Grundgesetz, wenn sie so wollen, haben sie einen Anspruch darauf, dass sie freie Medien zur Verfügung haben, dass sie freien Zugang zu Presse haben, freien Zugang zu Hörfunk und Fernsehen. Aber sie haben keinen Anspruch darauf, das kostenlos zu bekommen. Ja? Und wenn sie bereit sind, für Netflix, Amazon Prime und Apple TV und all die anderen Geld auszugeben, dann muss man sich halt mal fragen, warum sind sie eigentlich nicht bereit, auch mal Geld auszugeben für eine lokale Tageszeitung oder für ein Magazin. Und jetzt kommen sie nicht mit, wir müssen ja schon die Zwangsabgabe zahlen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das kann man natürlich als Kampfbegriff, als Zwangsabgabe bezeichnen. Aber wir müssen auch bedenken, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk den Auftrag hat, ihnen ein Informationsangebot zu machen. Das hat was mit Demokratie zu tun. Und ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist derzeit in einer richtig fetten Qualitätskrise. Er ist zu groß, er ist zu fett. Wir haben mit dem RBB und Frau Schlesinger einen wunderbaren Finanzskandal erster Güte, wo man sagen kann, daran kann man auch das Marode im System öffentlich-rechtlichen Rundfunk erkennen. Aber dennoch müssen wir an diesem Angebot festhalten. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, aber ich nutze das ja gar nicht, dann muss man sagen, ja, was nutzen Sie denn dann? Und ich persönlich zahle auch für Kita-Plätze, die ich für meine Kinder nicht mehr brauche. Ich bezahle als Steuerzahler für Fahrradwege, die ich nicht befahre. Und ich bezahle für Bundesstraßen, über die ich noch nie gefahren bin. Also irgendwo muss man sagen, dass das Grundangebot muss eigentlich gehalten werden, aber nicht in dieser fetten und trägen Art und Weise, wie es der öffentlich-rechtliche Rundfunk derzeit macht.
Aber dann, ich sehe das wie du, auf der anderen Seite ist es auch so, dass wenn mal was, ich sag mal, aufgedeckt wird, wenn irgendwie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plötzlich in einer Straßenumfrage auftauchen, ja, alles schon da gewesen, dann empfinde ich die Reaktion der öffentlich-rechtlichen Redaktion, Fehler passieren überall, ich empfinde sie als zu lasch. Ich nehme mal das Beispiel des Weidel-Sommer-Interviews, wo wir uns ja die Reaktion sehr gut angeguckt haben.
Haben wir eine Folge zugemacht. Reklame, schalten Sie die Nahbetrachtung ein, die Weidel-Folge.
Das stimmt. Und ich möchte auf einen Aspekt hinaus, dass ich die Stellungnahme der Berliner Polizei, die habe ich sehr aufmerksam gelesen, ne, auch wieder mit dem, ich habe mal so Justizreporter-Hintergrund, konnte das gut nachvollziehen, habe einige Sachen noch nachrecherchiert. Die Stellungnahme der ARD erstmal kaum zu finden. Dann, ich nenne es mal wischiwaschi, viel zu vage. Es wurde nicht präzise auf eben die Anfragen geantwortet. Ne? Warum wurde nicht umgezogen? Warum wurde dies nicht gemacht und jenes nicht gemacht? Also wenn ich mir genau diese beiden Stellungnahmen gegeneinander halte, dann muss ich sagen, 100 Punkte für die Berliner Polizei, die das exzellent mit Zeiten und Gesetzesparagraphen und allem wunderbar auch für Bürgerinnen und Bürger sehr gut erklärt hat. Und die ARD so, wir machen auch schon mal eine Stellungnahme und die müsst ihr euch aber
also
zusammensuchen.
In Sachen Öffentlichkeitsarbeit waren ARD und ZDF noch nie besonders gut, also sowohl die Einzelsender als auch sozusagen das Gruppenkonstrukt der ARD. Aber wir haben zum Beispiel auch die Aussage von Philipp Ruch gehabt, vom Zentrum für politische Schönheit, die da mit dem Adenauer SAP Plus, also die das Weidel-Interview sehr laut gestört haben. Wir haben das in unserer Weidel-Folge, haben wir das sehr ausführlich besprochen, deshalb hier nur ganz kurz erwähnt. Hat er zum Beispiel gesagt, wir haben das in Kooperation und Abstimmung mit der Berliner Polizei und mit ARD gemacht. Das ist ein Satiriker, ja. Und da muss man sagen, Leute, haltet doch mal einen Ball flach, atmet mal zweimal in die Tüte rein und dann kommt doch mal wieder mit dem Puls runter. Da können wir doch nicht sagen, das ist der Kronzeuge, der jetzt den Beweis angetreten hat, dass ARD, Polizei und Linke gemeinsame Sachen machen. Das ist Bullshit.
Ja? Also da sind meiner Ansicht nach, wenn was passiert, worüber man sprechen müsste, sind meiner Ansicht nach die öffentlich-rechtlichen Sender zu verhalten in der Öffentlichkeit, zu wenig transparent in der Kommunikation. Wie gesagt, großes Vorbild mittlerweile Polizeibehörden, die das wirklich sehr gut machen und natürlich viele andere an der Stelle auch. Also das ist mir definitiv zu wenig, gerade wenn man so auch öffentlicher Kritik ausgesetzt wird. Was ich aber positiv erwähne, positiv erlebe, gerade auch so in den letzten Monaten, mit zunehmender Kritik werden auch manche Sachen, manche Nachrichten anders formuliert. Also jetzt Beispiel, vor kurzem habe ich mehrfach in den Weltnachrichten Nachrichten gehört über die Ergebnisse von AfD-Anfragen im Bundestag, wo wirklich auch explizit und mehrfach in den Weltnachrichten erwähnt worden ist, dass diese und jene Meldung darauf basierte, dass die AfD eine kleine Anfrage gestellt hat. Das finde ich erstmal positiv, denn das gehört zur Berichterstattung vollumfänglich dazu. Da ist was Interessantes gefragt worden, es gibt eine interessante Antwort und dann muss auch dazu gesagt worden, auf wessen Initiative das überhaupt auf das politische, auf den politischen Tisch kam.
Und wer das jetzt kritisiert, dem möchte ich bitte journalistisch ergänzen, das ist Quellenangabe. Ja, also Sie haben ein Recht darauf, das zu erfahren, wer diese Anfrage gestellt hat. Und wenn dann beim Ergebnis etwas rauskommt, was Ihnen nicht passt, dann ist das weder eine Sache der AfD, sondern ist das eine Sache der Ursache, die da nicht entsprechend gepasst hat. Ich habe was gefunden im Netz. Ich zitiere mal eben ganz kurz. Und zwar ist das ein Text von mir, den ich da mal geschrieben habe fürs Manager-Magazin. Und da steht zum Beispiel drin, zu meiner Zeit als Redakteur und Moderator in einem ARD-Sender wurde zur Stärkung der wirtschaftlichen Kompetenz eine eigene Wirtschaftsredaktion gegründet. Zu deren Finanzierung wurde dann eine Wirtschaftssendung täglich weniger produziert. Das ist einem Gebührenzahler nicht zu vermitteln und ich habe es auch bis heute nicht verstanden. Ein weiterer Punkt, ich beklage da die Trägheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und ich sage da zum Beispiel auch, das öffentlich-rechtliche System krankt darüber hinaus an Parteibüchern, die für bestimmte journalistische Positionen notwendig sind, damit der Proport stimmt, ja. Und ich erzähle auch, letztes Zitat, wir müssen das Modell des öffentlich-rechtlichen Qualitätsjournalismus reformieren. Davon würde auch der Journalismus in den privaten Verlagen profitieren, durch ein allgemein steigendes Interesse der Öffentlichkeit an echter, qualitativ hochwertiger Berichterstattung, Kommentaren, Analysen und Hintergründen. Jetzt kommt's. Quellenangabe. Dieser Text, den Sie immer noch im Internet finden könnten, unter meinem Namen in Kombination mit ARD, ZDF und Manager Magazin, stammt aus dem Jahr, tada, 2017. Ja, und das ist also eine Diskussion, die haben wir 2017 schon geführt und wir führen sie leider immer noch. Das heißt, da hat sich nichts getan. Und ich habe den Eindruck, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist sowas wie ein Flugzeugträger, wo man sagt, der muss aber jetzt hier mal innerhalb von einer Seemeile wenden können. Und das tut er nun mal nicht.
Ich glaube auch, es kommt noch zusätzlich was hinzu, wenn man aus der medienpsychologischen Sicht sich das anguckt, haben wir natürlich viel stärkere Wirkung von Nachrichten, die per Videos transportiert werden. Heute werden viel mehr Nachrichten als Kurzvideos, Short Reels und so weiter transportiert. Die bringen immer Emotionen mit. Kann man also eine Untersuchung bis zum Mond als Beleg anführen. Ein Text transportiert weniger Emotionen als ein Video. Das führt natürlich auch dazu, dass alle, die in diesem Segment unterwegs sind, sich gegenseitig an Emotionalisierung überbieten, weil das eben auch zu einer entsprechenden Reichweite führt. Und damit findet natürlich diese Meinungsmache, die auch kritisiert wird, viel stärker statt. Beim Thema Parteibuch fällt mir ein, dass in schöner Regelmäßigkeit alle paar Monaten eine Untersuchung auftaucht, die habe ich nicht verifiziert, wie viele Journalistinnen und Journalisten die Grünen wählen. Also ich nehme das immer wahr. Wie liest du diese Umfragen unter Journalistinnen und Journalisten, wo angeblich die Grünen zumindest eine relative Mehrheit haben?
Naja, also wir wissen, das ist jetzt kein Vorteil, sondern das ist anekdotische Evidenz. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass Journalisten sich eher so dem Bereich Schriftsteller-Künstler zuordnen und dass wir da eher auf eine eher links oder linke oder sozialdemokratische Klientel treffen als auf konservative Menschen. Natürlich gibt es auch konservative Medien, aber sozusagen das sozialdemokratisch linke Spektrum ist da breiter vertreten und von daher gesehen, ja, also ich kann das gut nachvollziehen, dass solche Umfragen sowas auch hervorbringen.
Ich bringe noch eine soziodemografische Komponente mit rein.
Oh, jetzt kommt's. MC hat eine Studie.
Ja, weil, der braucht auch noch immer eine große Studie, aber das wissen wir aus verschiedenen
Kontexten. Nein, unsere Hörerinnen und Hörer wissen, dass du immer eine Studie hast zu
irgendetwas. Ja, aber in dem Fall.
Stammhörer kennen das.
In dem Fall wissen wir das aus diversen Untersuchungen, dass die Wege in den Journalismus sehr vielfältig sind, oft auch begleitet von befristeten Verträgen, auch prekären Arbeitsverhältnissen, dann auch Unsicherheit über das Fortkommen oder den Karriereweg. Platt gesagt, man muss sich das auch leisten können, im Journalismus zu arbeiten. Also entweder mit wahnsinnig viel Idealismus oder eben auch der Möglichkeit, ich sag mal so Finanzierung durch familiäres Umfeld oder andere Sachen, weil man eben nicht da anfängt und wird plötzlich ganz wunderbar bezahlt. Also das ist kein Selbstläufer in Bezug auf die Monetarisierung, weswegen eben auch viele das mit so einer Art idealistischem Hintergrund an der Stelle tun. Und das zweite ist auch der Effekt der Selbstselektion. Wer fühlt sich denn von Medien angezogen und sagt, ich möchte gerne ein Volontariat beim Sender XY oder beim Medium XY machen? Das ist natürlich dann auch so eine Art Gruppeneffekt, wo sich die Ähnlichen dann auch wieder finden. Das heißt, dieser Effekt wird weitergetragen, ohne, und das ist auch wichtig zu wissen, ohne dass da oben einer als Redaktionsleiter steht und sagt, wir müssen jetzt alle dieses und jenes wählen. Ja, also das findet nicht statt, sondern ich denke, das sind eher simple psychologische Effekte und eben auch soziodemografische Effekte. Also wenn man auf Diversität und Vielfalt guckt und geht mal dadurch eine große Redaktion, dann ist das nicht sehr divers und sehr vielfältig. Ja, also da haben wir, das ist schon so ein bisschen wie eine deutsche NGO, weil da einfach Leute sitzen, die sich eben diesem System und auch dieser Art von Arbeit in irgendeiner Weise zugehörig fühlen. Das ist erstmal nicht schlecht, aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, man muss sich bestimmte Sachen abtrainieren, die eigentlich psychologisch natürlicherweise da sind. Und das bezieht sich auch auf den Kampf gegen antidemokratische Tendenzen, die man meint, erkannt zu haben. Man kann über Demokratie lange streiten und wie sehr oder weit man da bedroht ist. Aber man ist als Journalist meiner Ansicht nach nicht Kämpfer für oder gegen etwas. Zumindest nicht in einem demokratischen Staat mit bürgerlichen Freiheitsrechten.
Die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten ist es zu beobachten und nicht zum Akteur zu werden. An dieser Stelle, jetzt guckt MC ganz überrascht, weil jetzt kommt etwas, was wir nicht vorher abgesprochen haben. Falls Sie mal von uns ein Video gesehen haben, also es gibt ja einige Folgen der Nahbetrachtung, gibt es ja sowohl auf dem Kanal von MC als auch mir als Videopodcast, dann werden Sie gesehen haben, dass ich immer derjenige bin, der am Mischpult ist. Und das entlastet MC natürlich. Das bringt mich aber jetzt in die Verpflichtung, auf die Uhr zu schauen und festzustellen, wir haben schon gut 40 Minuten in dieser Folge und wir haben noch nicht mal 10% aller unserer Themen besprochen, die wir vorbereitet haben. Wir machen nämlich jetzt Folgendes. Wir werden jetzt hier diese Folge beenden und produzieren sofort die nächste, die wir 24 Stunden später, nach der Veröffentlichung der ersten Folge, sozusagen zu diesem Thema veröffentlichen werden, damit der Hardcore-Fan der Nahbetrachtung das sofort durchhören kann. Und wir möchten hier nicht wichtige Themen unter den Tisch kehren, denn wir haben noch für Sie alternative Medien. Ja, wie funktionieren sie, wie arbeiten sie, welche Bedeutung haben sie? Wir haben noch viele, viele andere Punkte auch an Kritik von Medien, nicht nur an den Öffentlich-Rechtlichen. Und das machen wir jetzt. Das war zumindest mal die erste Folge zum Thema Glaubwürdigkeit von Medien oder warum Medien so viel Glaubwürdigkeit verloren haben in den letzten Jahren. Das war am Mikrofon unter anderem Maria Christina, Diplompsychologin Maria Christina MC Nimmerfroh.
Und Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.
Und wir hören uns sofort in der nächsten Folge weiter.